Herr, wir bitten dich darum, dass du uns heute Morgen die Augen des Herzens öffnest, dass wir dich mehr erkennen und dass wir mehr erkennen, was du für uns bereithältst in der Erlösung, die du uns in Jesus Christus geschenkt hast. Amen. Ich wurde vor kurzem mal wieder gefragt, Alex, was ist eigentlich deine Vision für die Gemeinde? Das wird man als Pastor häufiger gefragt. Und damit ist die Frage gemeint, was stellst du dir eigentlich für die Zukunft der Gemeinde vor? Was wünschst du dir für die Gemeinde? Wie soll die Gemeinde mal aussehen? Und ich möchte heute auf diese Frage antworten, aber nicht mit meiner Vision, sondern mit dem Text, den wir gerade gelesen haben aus dem Epheserbrief. Ich glaube, dieser Text in diesem Abschnitt, wo Paulus für die Gemeinde in Ephesus dankt und betet, sehen wir etwas davon, wie Paulus sich Gemeinde vorstellt, was er für die Gemeinde vorhat. Und wir bekommen in dem Sinne einen Einblick in die Vision, die Paulus für Gemeinde hat. Und wir sehen dabei drei Eigenschaften, die eine Gemeinde Jesu Christi auszeichnen soll. Und das erste, was wir sehen, ist, die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Gott für das Werk seiner Gnade danken, wo immer sie davon hören. Die Gott für das Werk seiner Gnade danken, wo immer sie davon hören. Wir sehen das, wenn wir in diesen Text schauen, vor allem in den Versen 15 und 16, wo Paulus dankt. Und er dankt für den Glauben der Epheser und für ihre Liebe zu allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und er sagt, er dankt immer und immer und immer wieder für diese Gemeinde und für diesen Glauben und die Liebe, die er in ihnen, von der er gehört hat. Und ich habe mich gefragt, warum erzählt Paulus eigentlich den Ephesern, dass er für sie betet und dass er für sie dankt? Wieso macht er das nicht einfach und dankt? Und dann kann er ja über was anderes schreiben. Aber er schreibt hier auf, dass er für sie dankt und dass er für sie betet. Und nicht, weil er ihnen irgendwie schmeicheln möchte. So manchmal fühlen wir uns ja geschmeichelt, wenn jemand etwas Gutes über unseren Glauben sagt oder über unseren Glaubensleben. Aber wenn das passiert, können wir das Lob, was Menschen vielleicht uns sagen wollen, dürfen wir es direkt an Gott weiterreichen. Es ist, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, es ist so schön zu sehen, wie viel Freude du im Glauben hast, dann ist es nämlich nicht eigentlich ein Kompliment für dich, sondern ein Kompliment für Gott. Denn wie wir im Kapitel, im Buch vorher lesen, im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22, spricht Paulus davon, was die Frucht des Heiligen Geistes ist. Und Freude wird da genannt, Liebe wird da genannt. Das heißt, wenn wir Freude in unserem Glauben haben, dann ist das ein Werk des Heiligen Geistes. Dann gebührt Gott die Ehre und der Dank dafür. Und genauso ist es auch mit unserem Glauben und unserer Liebe, die von Gott gewirkt wird. Also, wenn Paulus hier schreibt, er dankt Gott dafür, dann müssen wir zuerst sehen, dass er nicht schreibt, Mensch, seid ihr klasse, wie stark euer Glaube ist und wie stark eure Liebe ist. Nein, er sagt, ich danke Gott dafür. Und Paulus will uns durch dieses Dankgebet ermutigen, dass auch wir für Gottes Wirken in unserer Mitte, erstmal, dass wir das sehen und dann auch Gott dafür danken, immer mehr. Und ich muss gestehen, ich brauche das, ich brauche diese Ermutigung von Paulus, dass wir ermutigt werden, das zu sehen, was Gott tut und dann Gott dafür zu danken. Denn allzu sehr oder allzu schnell kann es uns passieren, dass wir das gar nicht mehr sehen, dass wir irgendwie blind dafür werden, was Gott eigentlich in unserer Mitte tut und aufhören, darüber zu staunen, wer Gott ist. Und ich finde es interessant, wofür Paulus hier dankt, für den Glauben an den Herrn Jesus und die Liebe zu den Geschwistern. Wenn wir ins Neue Testament schauen und fragen würden, was macht eigentlich ein Christen aus? Was ist ein Christ? Dann würde uns ziemlich schnell, glaube ich, diese beiden Punkte einfallen. Ein Christ zu sein bedeutet, er glaubt an Jesus und er hat Liebe zu seinen Glaubensgeschwistern. An der Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Also das ist lebendiger Glaube. Glaube an Jesus Christus, an den Erlöser und Herrn Jesus Christus, der sichtbar wird in der Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Das heißt, Paulus dankt Gott hier nicht dafür, dass die Epheser irgendwelche Superchristen sind. Und ob es diese gibt, wage ich eh zu bezweifeln. Sondern er dankt dafür, dass sie stink, normale Christen sind. Und er fällt auf die Knie und sagt, Halleluja, sie glauben an Jesus, sie lieben einander. Wow, Gott, du bist so groß, ich danke dir dafür. Und ich möchte dich fragen, ist dir eigentlich bewusst, was für ein herrliches Werk der Gnade Gottes es ist, wenn du heute Morgen hier bist und an Jesus Christus glaubst und Liebe zu deinen Glaubensgeschwistern hast? Vielleicht fühlt es sich nicht so an, als hättest du besonders viel von Glauben und Liebe. Aber da ist etwas, wo du weißt, ja, Gott hat mir das geschenkt. Und es kommt von ihm, es kommt nicht aus mir heraus. Es ist ein Wunder, dass du hier bist und dass du diesem gekreuzigten Zimmermann aus Nazareth nachfolgst, während so viele andere Menschen ihn als einen gescheiterten Wanderprediger abtun. Ihn abtun als einen, jemand, der den Mund zu voll genommen hat oder der einfach nur moralische Lehren verbreitet hat. Aber zu erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und ihm nachzufolgen, das ist ein Wunder. Danke Gott dafür. Und das ist die Vision von Paulus für die Gemeinde. Eine Gruppe von Menschen, die Gott beständig dafür dankt, was er getan hat, für das Werk seiner Gnade, auch in ihrem eigenen Leben. Nicht, weil wir uns dadurch irgendwie selbst auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, bin ich so toll, dass ich an Jesus glaube, sondern weil wir darüber staunen, was Gott in unserem Leben getan hat. Aber wir sollten nicht dabei stehen bleiben, Gott dafür zu danken, was er für uns getan hat, in unserem Leben, sondern auch Paulus dankt hier für das, was Gott im Leben anderer Menschen getan hat. Und gerade dafür hat Gott uns als eine Gemeinde zusammengestellt, dass wir mehr von dem sehen, was Gott eigentlich tut, dass wir mehr von seinem Wirken erkennen können im Leben anderer Menschen. Ich habe während meines Studiums mich eine Zeit lang mit einem amerikanischen Erweckungsprediger auseinandersetzen dürfen aus dem 18. Jahrhundert, in einer Zeit, wo es noch kein Internet gab, wo es noch kein Telefon gab. Und dieser Jonathan Edwards hat für eine kurze Zeit in New York gelebt. Und er hat es sich zur Angewohnheit gemacht, in den Hafen zu gehen und dort einfach die Seeleute, die so aus aller Welt da ankamen, anzusprechen und hat sie gefragt, hey, habt ihr mir irgendwas zu erzählen, wo Gott vielleicht gerade was gemacht hat? Und er hat danach gefragt, um zu erfahren, wo wirkt Gott gerade an anderen Orten in der Welt? Was passiert in England, was passiert in Afrika? Und er hat danach gefragt, er hatte dieses Interesse daran. Und haben wir dieses selbe Interesse, dass wir fragen und danach Ausschau halten, hey, wo wirkt Gott gerade in seiner Gnade? Und Paulus schreibt hier nämlich, dass er von ihrem Glauben und ihrer Liebe gehört hatte. Das ist das Erste, was er hier sagt. Das heißt, Paulus hat sich das erzählen lassen. Er selber war ja hunderte Kilometer entfernt von diesen Menschen in Ephesus, er war in Rom. Und wahrscheinlich kannte er nicht mal alle Gläubigen, die in dieser Gemeinde waren, aber er wollte unbedingt wissen, wie geht es meinen Geschwistern und vor allem, wie wirkt Gott in ihrem Leben? Was tut er in ihrem Leben? Vielleicht hat er sich diese Informationen auch ganz aktiv besorgt und beschafft und hat nachgefragt und gesagt, hey, könnt ihr mir das erzählen? Aber in jedem Fall sehen wir hier, dass er aufmerksam zuhörte, weil er wissen wollte, was hat der Gott der Gnade im Leben meiner Geschwister in Ephesus bewirkt. Und ich denke, das ist ein guter Anfangspunkt, um mehr und mehr zu einer Gemeinde zu werden, die Gott für das Werk seiner Gnade dankt, dass wir voneinander wissen, wie wir eigentlich zum Glauben gekommen sind, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. Und ich weiß nicht, ob du von all diesen Menschen, die hier sitzen, schon ihre Geschichte kennst, wie Gott sie zum Glauben geführt hat. Ich finde es immer so ermutigend zu hören, wenn mir jemand erzählt, wie er Jesus kennengelernt hat und wie er angefangen hat, an Jesus zu glauben. Weißt du es von denen, mit denen du vielleicht schon jahrelang hier zusammen in die Gemeinde gehst? Oder weißt du es von denen, die relativ neu hier in der Gemeinde sind? Ich möchte dich ermutigen, geh auf sie zu und sprich sie an und frag sie, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Wie hast du Jesus kennengelernt? Was hat Gott in deinem Leben getan? Und ich denke, wir haben uns noch viel zu erzählen, wenn wir einander zuhören und diese Frage miteinander besprechen. Und das Schöne, was wir sehen, Paulus dankt Gott, und das ist 2000 Jahre her, aber Gott ist immer noch derselbe Gott. Er hat nicht aufgehört, Glauben zu schenken und Liebe zu schenken. Er tut das auch heute noch. Und er tut das auch hier in unserer Gemeinde. Und das ist schön zu sehen, und wir können Gott dafür danken. Und wir können dann auch noch unseren Blick weiterschweifen lassen und Gott auch für das Werk seiner Gnade in anderen Gemeinden danken. dass wir für andere Gemeinden auch beten und anerkennen, wow Gott, du bist nicht nur hier in Farmsen am Wirken, du bist auch in anderen Stadtteilen in Hamburg, du wirkst in ganz Deutschland, du wirkst in der ganzen Welt. Wenn wir darüber nachdenken, gibt es so viel Gelegenheit, Gott für das Werk seiner Gnade zu danken. Und eine weitere Anwendung von diesen Versen ist, glaube ich, und das habe ich auch als Pastor erlebt, dass manche in der Gemeinde vor allem das sehen, was in ihren Geschwistern noch unerlöst ist, was noch nicht so ist, wie es sein sollte, wo sie eher den Blick auf die Makel richten, die noch da sind, als auf das, was Gott schon getan hat. Und es ist kein Geheimnis, wir sind und bleiben bis zum Ende eine Gemeinde mit vielen Makeln. Paulus schreibt davon, dass in Epheser 5, Vers 27 ist das, glaube ich, wo er darüber schreibt, dass eines Tages Jesus Christus seine Braut ohne Makel vor ihn stellen wird. Aber dieser Tag ist noch nicht gekommen. Auf diesen Tag fiebern wir noch hin. Und deshalb ist, solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, wird unsere Gemeinde immer mit Menschen voll sein, die noch Makel haben. Aber Paulus richtet nicht seinen Blick auf das, was noch unerlöst ist, sondern er richtet seinen Blick auf das, was Gott schon getan hat. Und ich finde das besonders interessant, wenn er an die Gemeinde in Korinth schreibt. Wenn ihr mal den ersten Korintherbrief lest, dann seht ihr, diese Gemeinde hatte wirkliche Probleme. Also wenn man über eine Gemeinde sagen kann, dass sie lieblos war, dann wahrscheinlich über die Gemeinde in Korinth. Dieses Kapitel 13 über die Liebe, was oft an Hochzeiten gepredigt wird, ist eigentlich eine Ermahnung für die Gemeinde in Korinth, weil genau diese Liebe hatte diese Gemeinde nicht. Das heißt, da war noch viel, was Gott verändern musste. Und trotzdem, im vierten Vers, ganz am Anfang seines Briefes, schreibt Paulus auch hier, ich danke Gott für die Gnade in eurem Leben. Er konnte bei all den Dingen, die noch nicht schön gemacht wurden von Gott und noch nicht verändert wurden von Gott, konnte er doch die Gnade in ihrem Leben sehen und Gott dafür danken. Also, das heißt, Paulus wusste, die Gemeinde ist noch nicht vollkommen und trotzdem dankt er für das, was Gott schon getan hat. Und wir sehen das auch, dass er weiter für sie betet. Und auch dadurch wird deutlich, hey, Gott muss noch Dinge verändern. Und trotzdem dankt er Gott für das, was schon da ist. Und das wirft für uns die Frage auf, mit welcher Haltung kommen wir zur Gemeinde? Vielleicht den Gottesdienst, aber mit welcher Haltung begegnen wir den Menschen in unserer Gemeinde? Sind wir die, die nach dem gnädigen Wirken Gottes Ausschau halten und Gott dafür danken? Oder sind wir eher wie die, die selbst ein Haar in der Suppe finden würden und unser Augenmerk auf das legen, was in unseren Geschwistern vielleicht noch nicht verändert wurde, wo sie vielleicht noch Schwachheiten haben und Veränderung brauchen? Und ich denke, hier sehen wir deshalb, was die Vision von Paulus für die Gemeinde ist, dass sie eine Gemeinde ist, eine Gruppe von Menschen, die Gott für das Werk seiner Gnade dankt, wo immer sie davon hören. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde. Und wie wir das schon gesagt haben, auch wenn Paulus für sie dankt, dass Gott schon in ihrem Leben gewirkt hat, bedeutet das nicht, dass die Epheser schon angekommen waren und schon Vollkommenheit erreicht hatten. Nein, er betet, er dankt für sie und dann betet er für sie. Und er betet vor allem dafür, dass sie in ihrer Erkenntnis von Gott wachsen. Und das ist, eigentlich führt uns das zu unserem zweiten Punkt, nämlich dass die Gemeinde Jesu eine Gemeinschaft von Menschen ist, die beständig in der Erkenntnis Gottes wachsen. Die in der Erkenntnis Gottes wachsen. Paulus betet hier für die Epheser, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit sie Gott besser kennenlernen. Und dann führt er in Vers 18 aus, was das konkret bedeutet, wofür Gott ihnen insbesondere die Augen des Herzens öffnen möge. Erstens für die Hoffnung, zu der Gott sie berufen hat. Zweitens für den Reichtum des geistlichen Erbes, das Gott für sie bereithält. Und drittens für die überwältigend große Kraft, mit der Gott in ihrem Leben wirkt. Und mit diesem Gebet um geistliche Erkenntnis zeigt Paulus, worum es eigentlich in Gemeinde geht. Die Gemeinde ist nicht zuerst da, um meine sozialen Bedürfnisse zu stillen oder meine praktischen Bedürfnisse zu stillen. Die Gemeinde ist nicht primär ein Ort, wo es darum geht, dass ich Freunde finde oder Gemeinschaft mit anderen Menschen habe. Und ich sollte auch nicht in die Gemeinde kommen mit der Erwartungshaltung, dass ich hier Tipps bekomme, um eine glücklichere Ehe zu führen oder um erfolgreicher im Berufsleben zu sein. Manchmal, und das ist eigentlich relativ häufig so, ist es sogar so, dass wir genau diese Dinge auch in Gemeinde erfahren. Dass das, sage ich mal, ein schöner Nebeneffekt davon ist. Zum Beispiel, dass wir Freunde finden, wenn wir Teil einer Gemeinde sind. Aber wenn wir in die Gemeinde gehen mit diesem Ziel und ausschließlich mit diesem Ziel, dann verfehlen wir das, wofür Gott Gemeinde uns gegeben hat, was er sich mit Gemeinde gedacht hat. Die Gemeinde hat zuerst eine geistliche Bestimmung. Sie ist dafür da, dass Menschen in der Erkenntnis Gottes wachsen. Was ist Erkenntnis Gottes? Gut, wenn wir die ganze Bibel anschauen, dann sehen wir, Erkenntnis Gottes ist nicht einfach, dass ich mehr Kopfwissen über Gott habe, dass ich irgendwie so ein Bibelprofi werde und einfach mehr und mehr Informationen über Gott in meinem Kopf abspeichere. Dieser Gedanke ist der Bibel völlig fremd. Wir sehen ein schönes Beispiel davon, was Erkennen bedeutet, wenn wir uns anschauen, wie die persönliche Beziehung zwischen Adam und Eva ganz am Anfang in der Bibel beschrieben wird. Wie das körperliche Einswerden dieser beiden Personen beschrieben wird, als dass Adam seine Frau erkannte. Es ist eine persönliche Beziehung, die mit Erkennen gemeint ist und nicht einfach Informationen anzusammeln. Und so ist es auch mit Gott. Es geht darum, dass ich ihn persönlich kenne und wisse, wie er ist und sich mir gegenüber verhält, dass er mich liebt und dass ich ihn zurückliebe. Das ist Erkenntnis Gottes. Und manchmal passiert es uns, dass wir zwischen Kopf und Herz trennen, aber in der Bibel wird das beides nicht voneinander getrennt. Unser Herz ist in der Bibel das, wo unser ganzes Leben eigentlich stattfindet und seinen Ursprung hat. Sowohl unser körperliches Leben, unser emotionales Leben, unser rationale Entscheidungen, unsere Willensentscheidungen, all das passiert in unserem Herzen. Das Herz ist die menschliche Schaltzentrale. Wir denken, wir fühlen, wir entscheiden, alles mit unserem Herzen. So beschreibt die Bibel das Herz. Und alles, was wir tun, und Jesus sagt, dass in Lukas 6 ist es, glaube ich, sagt das sehr schön, alles, was wir tun, kommt aus unserem Herzen heraus. Was wir sagen, kommt aus unserem Herzen heraus. Was wir tun, kommt aus unserem Herzen heraus. Und deshalb betet Paulus hier, und das ist das Ziel, dass die Augen unseres Herzens mehr und mehr geöffnet werden durch das Wirken seines Geistes. Dafür, wer Gott ist und hier vor allem dafür, was er für uns getan hat, wie er uns erlöst hat und was das für uns bedeutet. Diese drei Bitten, die Paulus dann hier äußert, sie beziehen sich alle auf die Auswirkungen unserer Erlösung. Gott hat uns erlöst in Jesus Christus und hier sind die Auswirkungen davon. Eine wunderbare Berufung habt ihr, ein Erbe habt ihr oder seid ihr, da kommen wir gleich drauf, und die Kraft Gottes wirkt in eurem Leben. Zuerst also, Gott hat uns berufen. Und wenn wir Berufung hören, dann denken wir oft, okay, Gott hat mir eine ganz besondere Aufgabe gegeben. Manche würden zum Beispiel darüber sprechen, dass jemand die Berufung bekommen hat, ein Missionar zu sein. Aber wenn Paulus von Berufung spricht, meint er das, was alle Kinder Gottes erfahren haben. Nämlich, dass sie berufen wurden, eine herrliche Hoffnung zu haben. In Kapitel 2, Vers 12 beschreibt Paulus das Leben der Menschen in Ephesus oder der Gemeinde in Ephesus, bevor sie Gott kennengelernt hatten, bevor Gott sie berufen hatte. Und er schreibt da, euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Und daraus können wir sehen, dass durch diese Beziehung, die wir mit Gott haben, in die er uns berufen hat, dadurch haben wir eine wunderbare Hoffnung. Jetzt sind wir nicht mehr Menschen ohne eine Hoffnung. Wir sind Menschen, die Gott kennen und deshalb eine wunderbare Hoffnung haben. Und Hoffnung beschreibt für Paulus in gewisser Weise das, was in der Zukunft ist und was wir jetzt noch nicht sehen können. Wenn wir es jetzt schon sehen könnten, müssten wir darauf nicht mehr hoffen. Es ist etwas, wovon wir gewiss sind, dass es eines Tages eintreten wird und worauf wir unser ganzes Vertrauen setzen, dass es eintreten wird und worauf wir uns jetzt schon freuen. Und Gott hat uns zu sich gerufen. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht, mit der Absicht, dass wir eines Tages seine Gegenwart ganz erleben werden, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das ist vor allem die Hoffnung, die wir als Christen haben, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das ist in dem Sinne der Himmel. Der Himmel ist nicht ein Schlaraffenland von schönen Dingen, die wir essen können und tun können und machen können, sondern der Himmel ist, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Dann spricht Paulus über ein Erbe und das kann entweder bedeuten, dass Gott ein Erbe für uns bereithält. Und diese Idee finden wir an ganz vielen Stellen im Neuen Testament. Oder es kann auch etwas anderes bedeuten, nämlich, dass wir als Gottes Volk sein Erbe sind. Wir haben das vorhin in diesem Lied gesungen, großer Gott, wir loben dich. Herr, segne du dein Erbe. Und wir finden das zum Beispiel in 5. Mose 32, Vers 9, wo es heißt, denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Das bedeutet, wenn wir dann ins Neue Testament schauen, dass alle, die an Jesus glauben, Juden und Nichtjuden, zu Gottes Eigentumsvolk gehören, dass sie sein Erbteil sind, sein Eigentum sind. Und ein Ausleger schreibt darüber, und das ist wirklich, ja, zeigt, welche Bedeutung das für uns hat, Gottes Erbe zu sein, Gottes Erbteil zu sein. Er sagt, dass Gott einer Gemeinschaft von Sündern, die vor der Verlorenheit gerettet wurden und noch so viele Spuren ihres früheren Zustandes tragen, einen so hohen Wert beimisst, könnte unglaublich erscheinen, wenn nicht deutlich gemacht würde, dass er sie in Christus sieht, da er sie von Anfang an in Christus erwählt hat. Ich denke, dass es für uns in vielen Momenten so heilsam wäre, wenn wir uns und auch einander mehr und mehr so sehen, wie Gott uns sieht und nicht allein aus unserer menschlichen Perspektive. Wenn wir erkennen, Gottes Kinder haben in Gottes Augen einen unermesslichen Wert. Sie sind sein Erbteil. Sie sind das, was er sich ausgesucht hat. Sie sind das, woran er sich freut und die einfach wunderbar und wertvoll in seinen Augen sind. Und Paulus betet dafür, dass wir diese Perspektive mehr und mehr bekommen können. Das ist die Art von geistlichem Wachstum, die sich Paulus für die Gemeinde wünscht. Aber für dieses Wachstum hat Paulus nicht nur gebetet, sondern auch gearbeitet. Ein altes Mönchsmotto lautet Ora et Labora, bete und arbeite. Und darin steckt, glaube ich, viel Weisheit. Diese heiligen Mönche, sie hatten schon verstanden, dass sie, nachdem sie für Gottes Versorgung gebetet hatten, sie die Schaufel in die Hand nehmen mussten, um den Acker umzugraben. Es ist nicht damit getan, dass wir dafür beten, dass Gott uns die Augen öffnet, denn dem Heiligen Geist gefällt es, Hilfsmittel zu gebrauchen, um seine Ziele zu erreichen. Er bedient sich immer gewisser Hilfen bei seinem Wirken. Zum Beispiel bei der Bekehrung von Menschen bedient er sich der Verkündigung des Evangeliums. Wenn diese Botschaft von Jesus verkündigt wird, dann verwendet der Heilige Geist das, um diese Botschaft für Menschen lebendig zu machen. Ich war einmal in Nordafrika und durfte dort mit Menschen sprechen, die Christen waren, was in diesem Land nicht sehr häufig vorkommt. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die mir erzählt hat, wie ihre Familie zum Glauben gekommen ist. Und sie hat mir erzählt, dass Jesus ihrer Familie im Traum begegnet war. Und das hatte ich schon häufiger gehört, dass so etwas passiert ist. Aber ich fand spannend, was sie mir erzählt hat, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Sie hat nämlich gesagt, bevor Jesus ihnen im Traum begegnet ist, hatten sie schon angefangen, in der Bibel zu lesen. Das heißt, der Heilige Geist hat quasi auf das, was in der Bibel stand, aufgebaut. Natürlich kann es sein, dass der Heilige Geist einem Menschen, der noch nie etwas von Jesus gelesen hat, im Traum begegnet und ihn, sage ich mal, offenbart, dass Jesus der Messias ist. Aber gewöhnlicherweise ist es so, dass er sich der Worte der Bibel bedient, um in Menschen Glauben zu wecken. Und so ist es auch bei dem Wachstum in Erkenntnis, für den Paulus hier betet und die bei Menschen, die schon Christen geworden sind, dass der Heilige Geist in gewisser Weise wie ein Licht anknipst, sodass wir in dem Moment das sehen können, was schon längst da war, was schon aufgeschrieben war. Und wir sagen, hey, mir ist da ein Licht aufgegangen. Und Paulus sagt nicht, dass wir, wenn er hier für den Geist der Weisheit und Offenbarung betet, dann sagt er damit nicht, dass wir eine ganz neue Offenbarung von Gott bekommen, etwas, was von vorher noch nie jemand über Gott gewusst hat, sondern dass der Geist, der diese Offenbarung hat aufschreiben lassen, dass er diese Offenbarung für uns lebendig macht und uns quasi von innen erleuchtet, dass wir das begreifen, was dort stehen. Und es ist interessant, wenn man, ich meine, wie viele Menschen lesen in der Bibel und hören in vielen Gottesdiensten Worte aus der Bibel und es geht irgendwie in ein Ohr rein und ist aus dem anderen Ohr wieder raus und es passiert nichts in ihrem Leben. Und ich denke, es liegt daran, dass der Heilige Geist das in diesem Fall nicht für sie lebendig gemacht hat. Es braucht dieses Wirken des Heiligen Geistes, damit ein Mensch Gott erkennen kann. Wir können nicht sagen, ich lese jetzt die Bibel und dann eigne ich mir diese wahre Erkenntnis von Gott einfach an. Wir können vielleicht Informationen über Gott sammeln, aber wir können nicht in uns selbst bewirken, dass wir Gott lieben, dass wir ihm dienen wollen, dass wir ihn schön finden. All das muss Gottes Geist in unseren Herzen tun. Und vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du einen Bibeltext gelesen hast, den hast du vielleicht schon 100-mal gelesen oder 10-mal oder wie auch immer, schon häufiger gelesen und in einem Moment erkennst du, wow, du erkennst etwas Neues über Gott und darfst etwas Neues über Gott lernen. Das ist das, was hier gemeint ist, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen durch das Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns mehr und mehr die Augen dafür öffnet. Und das bedeutet, dass wir nicht einfach Gott darum bitten, dass er uns die Augen öffnet und dann die Hände in den Schoß legen. Nein, wir sind angehalten, selber zu denken. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Letzte Woche habe ich eine Dokumentation geschaut über Gedanken. Es ist faszinierend, wozu der Mensch in der Lage ist, was für ein Wesen Gott aus dem Menschen gemacht hat, dass er in der Lage ist zu denken. Und Gott hat uns hier eine wunderbare Fähigkeit gegeben, auch um über sein Wort nachzudenken. Und ein Zitat von John Stott fand ich hilfreich in dieser Hinsicht. Er schreibt, göttliche Erleuchtung und menschliches Denken gehören zusammen. All unser Denken ist unproduktiv ohne den Geist der Wahrheit. Doch seine Erleuchtung ist nicht dazu gedacht, uns von der Mühe zu bewahren, unseren Verstand zu gebrauchen. Genau dann nämlich, wenn wir darüber nachsinnen, was Gott in Christus getan hat, wird der Geist unsere Augen öffnen, um die daraus resultierenden Folgen zu begreifen oder um die Erlösung und diese resultierenden Folgen dieser Erlösung, das, was Paulus hier schreibt, dass wir das mehr und mehr begreifen. Was Paulus hier schreibt, bewahrt uns also vor zwei Fehlern. Zum einen zu arbeiten, ohne zu beten, und zum anderen zu beten, ohne zu arbeiten. Das heißt, alles Lesen und Verkündigen und Nachsinnen über Gottes Wort wird unfruchtbar bleiben, wenn es nicht von der Bitte um Gottes Erleuchtung begleitet wird. Und auch alles Beten wird wenig Resultate hervorbringen, wenn es nicht gekoppelt ist mit unserer Bemühung, diese Offenbarung, die Gott gegeben hat, zu verstehen oder anderen Menschen verständlich zu machen. Wenn beides zusammenkommt, dürfen wir auf Wachstum in der Erkenntnis Gottes hoffen. Und darum geht es schließlich in der Gemeinde. Denn die Gemeinde Jesu ist zweitens eine Gemeinschaft von Menschen, die beständig in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und wenn wir darüber nachdenken, wie genial ist das bitte? Gott hatte Gefallen daran, dass wir ihn erkennen. Er ist nicht im Verborgenen geblieben, sondern er hat sich uns gezeigt, gerade damit wir ihn erkennen können. In seinem Sohn Jesus Christus hat er sich uns offenbart. Er ist in diese Welt gekommen. Er hat sich uns selbst gegeben, damit wir Gott kennen können. Und dann hat er uns seinen Geist gegeben, der diese wunderbare Offenbarung von seinem Sohn in unseren Herzen mehr und mehr lebendig werden lässt. Was für eine Ermutigung dafür, auch dafür zu beten und danach zu streben. Gott möchte, dass wir ihn erkennen. Bei all den Dingen, um die wir Gott bitten, haben wir bei vielen Dingen keine Garantie, dass er uns das geben will. Wir haben keine Verheißung, nach der wir beten können. Aber diese Verse, sie zeigen uns, dass Gott möchte, dass wir ihn erkennen und dass er dieses Gebet um mehr Erkenntnis von ihm sicher auch beantworten wird. Lasst uns jetzt noch etwas kürzer zu unserem dritten Punkt kommen, zu der dritten Eigenschaft, nämlich die Gemeinde Jesus, eine Gemeinschaft von Menschen, die aus der Kraft Gottes leben. Das dritte, wofür Paulus betet, ist, dass Gott ihnen die Augen dafür öffnet, Vers 19, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und dann scheint es so, als ob Paulus irgendwie so, wenn er über diese Kraft spricht, dann geht er in so einen Absatz rein, in einen neuen Abschnitt und spricht über diese große Kraft, die vor allem in Jesus Christus sichtbar wird, wo er dann diese Gotteskraft beschreibt. Und er sagt eigentlich, es ist dieselbe göttliche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die Jesus wieder lebendig gemacht hat und die ihn zur Rechten Gottes als Herrscher über alles eingesetzt hat, die in uns wirkt. Christus ist das Haupt des Universums und er ist zugleich das Haupt der Gemeinde. Mit seiner Fülle durchdringt und beherrscht er das ganze Universum und gleichzeitig sein Leib, die Gemeinde. So groß ist die Macht, mit der Gott in uns denen, die an Jesus glauben, am Werk ist. Das bedeutet nicht, dass wir dann, wenn wir an Jesus glauben, irgendwelche Superhelden werden und Superkräfte haben und Übermenschen sind. Aber es bedeutet, dass wir das christliche Leben nicht aus eigener Kraft leben müssen, sondern aus der Kraft, die uns von Gott geschenkt wird durch den Glauben an Jesus Christus. Ich finde, dass ein gutes Beispiel ist das Thema Vergebung. Aus eigener Kraft ist es so schwer, einem anderen Menschen zu vergeben. Aber wenn wir an Jesus Christus glauben und die Vergebung, die er uns geschenkt hat, wenn wir die mehr und mehr begreifen und daran glauben wirklich, dann befähigt uns Gott dadurch, auch anderen Menschen zu vergeben. Paulus wird später im Epheserbrief noch ausführen, wie sich im Leben von Christen ein ganz radikaler Wandel vollzogen hat. Er schreibt, unser altes Leben ist vorbei und wir haben angefangen, ein neues Leben zu führen. Den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen haben wir abgelegt und wir haben den neuen Menschen in Jesus Christus angezogen. Und wir fragen uns, ist es möglich, dass ein Mensch, dessen Leben davon bestimmt war, zu lügen, ein neues Leben führt, indem er die Wahrheit sagt? Und Paulus' Antwort wäre ja, aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft, die Gott schenkt, mit der er in uns wirkt. Ist es möglich, dass ein jähzorniger Mensch friedlich wird? Ein Trinker nüchtern, ein Dieb großzügig. Und das sind Beispiele, die Paulus später nennt. Ja, weil Gottes Kraft, die in uns wirkt, uns grundlegend verändert hat. Und mich fordert dieser Text enorm heraus. Weil ich frage mich, rechnen wir noch mit dieser Kraft in unserem eigenen Leben und im Leben unserer Geschwister? Oder haben wir irgendwie so ein unbiblischen Fatalismus angenommen. Fatalismus heißt, okay, es wird sich ja eh nichts verändern. Ich bin so, wie ich bin und daran kann und wird sich auch nichts ändern. Oder, ach, der war schon immer so. Das ist ein hoffnungsloser Fall, da wird sich nichts mehr ändern. Gott hat selbst die Macht des Todes überwunden, als er Jesus von den Toten auferweckt hat. Und er hat alles Böse unter seine Füße getan. Wenn wir also merken, dass wir anfangen, so fatalistisch zu denken, dass keine Veränderung mehr möglich ist, müssen wir uns dagegen wehren und wir dürfen uns nicht geschlagen gegenüber den Sünden, die vielleicht noch in unserem Leben sind. Vielleicht gibt es in unserem Leben etwas, was uns bindet, wo wir den Eindruck haben, das ist so stark, da komme ich nicht gegen an. Vielleicht ist es etwas, wo du dich schämst und mit niemandem darüber sprichst. Du weißt, dass es dir schadet, aber irgendwie hast du aufgehört, dagegen anzukämpfen. Und ich hoffe und bete, dass diese wunderbaren Verse uns neu Mut machen, den Kampf wieder aufzunehmen und nicht zu sagen, ich bin ein hoffnungsloser Fall oder dieser Mensch ist ein hoffnungsloser Fall. Diese Verse sind der beste Hinweis darauf, dass wir sagen können, nein, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Bei ihm ist nichts unmöglich. Seine überwältigend große Kraft ist in uns die wir glauben, am Werk. Und das ist ein Aspekt, was es bedeutet, dass Gott mit einer Kraft in unserem Leben am Werk ist. Aber ein zweiter Aspekt ist, dass Gott uns, die wir glauben, erhält und dafür sorgen wird, dass wir das himmlische Ziel erreichen werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich an vielen Tagen nicht besonders stark, sondern eher ziemlich schwach. Und ich frage mich, woher soll ich die Kraft nehmen, diesen Lauf des Glaubens weiterzulaufen? Und Paulus ermutigt uns mit diesen Versen und sagt, nicht eure Kraft wird euch ans Ziel bringen, sondern Gott ist mit seiner überwältigenden großen Kraft unter uns, die wir glauben, am Werk. Das also ist meine Vision für Gemeinde, nicht meine, weil ich sie mir ausgedacht habe, sondern weil Gottes Wort uns diese herrliche Vision für Gemeinde gibt. Die Gemeinde Jesu ist eine Gruppe von Menschen, die Gott für das Werk seiner Gnade danken, wo immer sie davon hören. Die beständig in der Erkenntnis Gottes wachsen und die aus der Kraft Gottes leben. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, ich danke dir für den Glauben und die Liebe, die du uns geschenkt hast. Das ist dein Werk in uns, das ist deine Gnade in uns. Wir rühmen dich dafür und erkennen an, dass du es geschenkt hast. Danke, dass du meinen Geschwistern, die hier sind, diesen Glauben an Jesus geschenkt hast und diese Liebe zu den Geschwistern. Und Herr, wir bitten dich, auch darum, dass du uns weitere Erkenntnis von dir schenkst, dass wir nicht irgendwie stagnieren oder stehen bleiben in unserem Leben als Christen, sondern dass wir darum ringen, dass du uns mehr von dir zeigst, dass wir dein Wort lesen, begleitet von der Bitte, dass der Geist der Wahrheit uns die Augen dafür öffnet, dich mehr und mehr zu erkennen. Und dass wir das auch füreinander beten. Und Herr, vor allem bitten wir dich darum, dass wir aus dieser Erkenntnis heraus für dich leben, aus deiner Kraft, dass wir nicht einfach Dinge über dich wissen, sondern dass wir im Vertrauen zu dir leben, aus dem heraus, was du für uns getan hast und was wir über dich erkannt haben. Herr, gib uns jeden Tag neu die Kraft, für dich zu leben. Amen.